Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr auch heute am 17. September wieder dabei seid und mit uns gemeinsam weiterlest in unserer täglichen Bibellese. Die einzelnen Stellen gebe ich euch wie immer direkt vorher an und wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Das zweite Buch Könige, die Kapitel 24 und 25. Während seiner Regierungszeit zog König Nebukadnezar von Babylon mit einem Heer heran. Jojakim unterwarf sich ihm. 3 Jahre später jedoch lehnte er sich gegen ihn auf. Da ließ Jahwe Räuberbanden der Chaldäer und solche aus Syrien, Moab und Ammon in Juda einfallen, um es zugrunde zu richten. So hatte es Jahwe durch seine Propheten, die ihm dienten, angekündigt. Ja, das alles geschah ausdrücklich auf den Befehl Jahwes hin, denn er wollte sich die Judäer aus den Augen schaffen. Manasses Sünden und sein ganzes Tun, die vielen unschuldig umgebrachten Menschen, die Ströme von Blut, die in Jerusalem geflossen waren, wollte Jahwe nicht mehr vergeben. Was sonst noch über Jojakims Herrschaft zu sagen ist, findet man in der Chronik der Könige von Juda. Als er starb, wurde sein Sohn Jojachin König. Zu dieser Zeit wagte es der König von Ägypten nicht mehr, die Grenzen seines Landes zu überschreiten, denn der König von Babylon hatte ihm alle Gebiete vom Bach Ägyptens bis an den Euphrat abgenommen. Jojachin von Juda. Jojachin war bei Herrschaftsantritt 18 Jahre alt und regierte 3 Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehushta und war die Tochter Elnathans aus Jerusalem. Er tat, was Jahwe verabscheute. Genau wie seine Vorgänger. Damals war das Heer des Königs Nebukadnezar von Babylon erneut gegen Jerusalem gezogen und hatte die Stadt belagert. Während der Belagerung erschien Nebukadnezar selbst vor der Stadt. Da ergab sich Jojachin. Zusammen mit seiner Mutter, seinen Beamten, seinen Offizieren und Hofleuten ging er zum König von Babylon hinaus, der ihn sogleich gefangen nahm. Das geschah im 8. Regierungsjahr Nebukadnezars. Und wie Jahwe es angedroht hatte, ließ Nebukadnezar alle Schätze, die sich im Tempel Jahwes und im Königspalast befanden, wegschaffen und alle goldenen Gegenstände zerschlagen, die König Salomo von Israel für den Tempel hatte anfertigen lassen. Aus Jerusalem führte er alle Offiziere und erfahrenen Soldaten in die Verbannung, alle Bau- und Metallhandwerker, insgesamt 10.000 Mann. Zurück blieb nur das einfache Volk. Auch Jojachin ließ er nach Babylon schaffen, ebenso seine Mutter, seine Frauen, seine Hofleute und die wohlhabenden Bürger des Landes. Sie alle schickte er von Jerusalem in die Verbannung nach Babylonien. Dazu 7.000 Soldaten und 1.000 Bauhandwerker und Schmiede, alle, die mit Waffen umgehen konnten. In Jerusalem setzte er an Jojachins Stelle dessen Onkel Matanja als König ein und änderte seinen Namen in Zedekia. Zedekia von Juda. Als Zedekia die Herrschaft antrat, war er 21 Jahre alt. Er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal. Sie war eine Tochter von Jemeja und stammte aus Libna. Zedekia tat wie Jojakim, was Jahwe verabscheute. Doch jetzt war das Maß voll. Jahwe war so zornig über die Leute von Juda und Jerusalem, dass er sie aus seinen Augen wegschaffen ließ. Dann lehnte sich Zedekia gegen den König von Babylon auf. Da zog Nebukadnezar erneut mit einem Heer gegen Jerusalem und ließ einen Belagerungswall rings um die Stadt aufschütten. Die Belagerung begann im 9. Regierungsjahr Zedekias am 10. Januar und dauerte bis ins 11. Regierungsjahr Zedekias. Zuletzt hatte der Hunger in der Stadt überhand genommen. Für das einfache Volk war nichts mehr zu essen da. Am 9. Juli wurde eine Bresche in die Stadtmauer geschlagen. In der Nacht darauf floh der König mit seinen Soldaten durch den Torweg zwischen den beiden Mauern am Königsgarten und durchbrach den Belagerungsring. Er versuchte in Richtung der Araber zu entkommen. Doch die chaldäischen Truppen nahmen die Verfolgung auf und holten Zedekia in der Araber bei Jericho ein. Sie nahmen den König gefangen und brachten ihn nach Ribla vor den König von Babylon, der das Urteil über ihn sprach. Zedekia musste zusehen, wie seine Söhne abgeschlachtet wurden. Dann stach man ihm die Augen aus und brachte ihn in Ketten nach Babylon. Die Zerstörung Jerusalems. Es war das 19. Regierungsjahr des Königs Nebukadnezar von Babylon. Am 7. August traf Nebusaradan, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, einer der engsten Vertrauten des Königs, in Jerusalem ein. Er ließ den Tempel Jahwes, den Königspalast und alle großen Häuser niederbrennen. Seine Truppen zerstörten auch die ganze Stadtmauer. Dann ließ Nebusaradan den Rest der Einwohner und alle, die zum König von Babel übergelaufen waren, gefangen nehmen und in die Verbannung führen. Nur einige Leute vom einfachen Volk ließ er zurück, um die Äcker und Weinberge zu bestellen. Die Chaldäer zertrümmerten die beiden Bronzesäulen, die vor dem Haus Jahwes standen, ebenso die Kesselwagen und das bronzene Meer, und schafften das Metall nach Babylon. Sie nahmen auch die Töpfe und Schaufeln, die Messer, die Schalen und alle anderen Bronzegegenstände mit, die für den Tempeldienst gebraucht worden waren. Auch die Feuerpfannen und Sprengschalen, überhaupt alles, was aus reinem Gold und Silber war, nahm der Befehlshaber der Leibwache mit. Für die beiden Säulen, das Meer und die Kesselwagen im Haus Jahwes, hatte Salomo eine ungeheure Menge Bronze verarbeitet. Jede der Säulen war 9 Meter hoch und auf jeder ruhte ein Kapitell von 1,5 Meter Höhe, das ringsum mit einem Gitterwerk und mit Granatäpfeln verziert war, alles aus Bronze. Der Befehlshaber der Leibwache ließ den obersten Priester Seraja festnehmen, dazu seinen Stellvertreter Zephania und die 3 für die Torwache verantwortlichen Priester. In der Stadt fanden sich noch der Hofbeamte, der für die Soldaten zuständig gewesen war, 5 Männer, die zu den Vertrauten des Königs gehört hatten, der Beamte, der für die Musterung des Heeres verantwortlich war, und 60 seiner Männer. Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache, brachte sie nach Ribla zum König von Babel. Dieser ließ sie dort in der Provinz Hamat hinrichten. So wurde das Volk von Juda in die Verbannung geführt. Der Statthalter Gedalia. Über den Rest der Bevölkerung von Juda, die Nebukadnezar im Land übrig gelassen hatte, setzte er Gedalia ben Ahikam, den Enkel Schafans, als Statthalter ein. Als nun die Truppenführer, die entkommen waren, davon erfuhren, kamen sie mit ihren Leuten zu Gedalia nach Mizpah. Es waren Jeschmael ben Netanja, Johanan ben Kareach, Seraja ben Tanhumet aus Netofa und Jaasanja aus Maacha. Gedalia versprach ihnen unter Eid: Ihr müsst keine Angst vor den Chaldäern haben. Bleibt im Land und dient dem König von Babylon. Dann wird euch nichts geschehen. Doch im Oktober kam Jeschmael ben Netanja wieder nach Mizpah. Er war der Enkel von Elishama und stammte aus der königlichen Familie und hatte 10 Männer mitgebracht. Sie töteten Gedalia und alle Judäer und Chaldäer, die bei ihm waren. Daraufhin floh die ganze Bevölkerung Judas, klein und groß, mit den Truppenführern nach Ägypten, denn sie fürchteten die Rache der Chaldäer. Jojachins Begnadigung. In dem Jahr, als Evil-Merodach König von Babylonien wurde, begnadigte er König Jojachin von Juda und holte ihn aus dem Gefängnis. Das geschah im 37. Jahr der Gefangenschaft Jojachins am 27. März. Er behandelte ihn freundlich und gab ihm eine Ehrenstellung unter den Königen, die nach Babylon gebracht worden waren. Jojachin durfte seine Gefängniskleidung ablegen und zeitlebens an der Tafel des Königs speisen. Der König sorgte auch sonst für seinen Unterhalt. Bis zu seinem Lebensende bekam er täglich, was er brauchte. Hesekiel Kapitel 13. Gegen falsche Propheten. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte: Weissage, Mensch, gegen die Propheten Israels, die nach eigenem Gutdünken prophezeien. Hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe, der Herr. Wehe den Propheten der Schande, die ihren Einfällen folgen und nichts gesehen haben. Wie Füchse in Trümmern sind deine Propheten, Israel. Ihr seid nicht in die Bresche gesprungen. Ihr habt die Mauer um das Haus Israel nicht gesichert, damit es im Kampf besteht an meinem Tag. Sie schauen Hirngespinste, verkünden falsche Orakel und sagen, so spricht Jahwe, obwohl Jahwe sie gar nicht gesandt hat. Und dann erwarten sie auch noch, dass er ihr Wort eintreffen lässt. Habt ihr nicht Trugbilder geschaut und falsche Vorhersagen verkündet, als ihr sagtet, so spricht Jahwe, wo ich doch gar nicht geredet habe? Darum, so spricht Jahwe, der Herr. Weil ihr Trugbilder erzählt und Täuschungen schaut, sollt ihr mich kennenlernen, spricht Jahwe, der Herr. Ich werde gegen die Propheten vorgehen, die Trugbilder schauen und falsche Orakel verkünden. Sie haben nichts mehr im Kreis meines Volkes zu suchen. Sie werden nicht mehr im Verzeichnis Israels geführt und nie mehr ins Land Israel zurückkehren. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, Jahwe, der Herr bin. Deshalb, weil sie mein Volk in die Irre führen und sagen Shalom, obwohl doch kein Frieden ist. Und weil sie Lehm daran schmieren, wenn mein Volk eine Wand aus Steinen baut. Deshalb sage zu den Lehmstreichern, sie soll fallen, ein Platzregen kommt und ich lasse ein Hagelwetter niedergehen und den Sturm wüten. Ist die Mauer gefallen, wird man dann nicht über euch spotten, wo ist nur der schöne Lehmstrich geblieben? Darum spricht Jahwe, der Herr. Ich lasse einen Sturm losbrechen in meinem Grimm. Ein Wolkenbruch kommt durch meinen Zorn und ein verheerender Hagelschlag. Ich selbst breche die Mauer ab, die ihr mit Lehm verschmiert habt. Ich lasse sie einstürzen, sodass ihr Grund bloßgelegt ist und ihr unter ihren Trümmern begraben seid. Dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, Jahwe, wenn ich meinen Grimm an der Mauer auslasse und an denen, die sie mit Lehm verschmieren, denn dann werde ich zu euch sagen, die Mauer ist hin. Und die Lehmstreicher sind es auch. Die Propheten Israels, die über Jerusalem weissagten und Friedensvisionen hatten, obwohl doch kein Friede da ist, spricht Jahwe, der Herr. Gegen falsche Prophetinnen. Du Mensch, wende dich gegen die Frauen deines Volkes, die nach ihrem Gutdünken weissagen, und weissage Folgendes gegen sie. So spricht Jahwe, der Herr. Wehe den Frauen, die Bannbänder für Handgelenke nähen und Zauberschleier jeder Größe, um Menschen zu fangen. Ja, Menschenleben wollt ihr fangen in meinem Volk und euer eigenes Leben retten. Für ein paar Hände voll Gerste und einige Bissen Brot entweiht ihr mich bei meinem Volk, indem ihr Menschen, die nicht sterben sollten, dem Tod ausliefert und Menschen am Leben erhaltet, die nicht weiterleben sollten. Und indem ihr mein Volk, das so gern auf Lügen hört, anlügt. Darum spricht Jahwe, der Herr. Ich werde gegen eure Bannbänder vorgehen, mit denen ihr Seelen wie Vögel fangt, und werde sie euch von den Armen reißen. Ich lasse die Seelen los, die ihr fangt, dass sie wegfliegen können. Ich zerfetze eure Zauberschleier und befreie mein Volk aus eurer Gewalt, dass es nicht mehr eure Jagdbeute wird. Ihr sollt erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe. Weil ihr das Herz des Gerechten, den ich selber nicht krank machen wollte, mit Lügen verzagt macht. Und weil ihr den Gottlosen in seinem bösen Tun auch noch bestärkt, damit er nicht umkehrt und so am Leben bleibt, deshalb werdet ihr keine Hirngespinste mehr schauen und nicht länger Wahrsagerei treiben. Ich werde mein Volk aus eurer Gewalt befreien und ihr werdet erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe. Das Johannesevangelium, Kapitel 19, die Verse 23 bis 42. Die vier Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, teilten seine Kleidung unter sich auf. Auch sein Untergewand nahmen sie an sich. Es war von oben bis unten durchgehend gewebt, ohne Naht. Das zerreißen wir nicht, sagten sie zueinander. Lassen wir das Los entscheiden, wer es bekommt. Damit erfüllte sich, was die Schrift vorausgesagt hatte. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Und genau das hatten die Soldaten getan. In der Nähe des Kreuzes, an dem Jesus hing, standen seine Mutter Maria und ihre Schwester. Außerdem Maria, die Frau des Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er: Ich habe Durst. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in das Gefäß mit Weinessig, das dort stand, und steckten ihn auf einem Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Eine Anmerkung? Weinessig oder saurer Wein war ein beliebter Durstlöscher bei den Soldaten und Ysop ein Busch mit stark riechenden Blättern, der bei Reinigungsopfern zum Besprengen verwendet wurde. Seine Stängel werden bis zu 80 cm lang. Weiter im Text. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Es war der Tag vor dem Sabbat, der diesmal ein hoher Festtag sein würde. Deshalb baten die führenden Männer der Juden, Pilatus, dass den Gekreuzigten die Beine gebrochen würden. Man wollte sie vom Kreuz abnehmen lassen, damit sie nicht den Sabbat über dort hängen blieben. Noch eine Anmerkung: Manchmal brach man den Gekreuzigten die Beine, indem man sie mit Keulen zerschlug, denn dann konnten sie sich beim Atmen nicht mehr abstützen und starben schneller. Wenn sie am Kreuz hängen geblieben wären, hätten sie das Land kultisch verunreinigt, nach 5. Mose 21, Vers 23. Weiter im Text. Die Soldaten gingen nun zunächst zu dem einen, der mit Jesus gekreuzigt war, und brachen ihm die Beine und dann zu dem anderen. Als sie an Jesus vorbeikamen, merkten sie, dass er schon gestorben war. Deshalb brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten stach ihm allerdings mit dem Speer in die Seite. Da kamen Blut und Wasser heraus. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Was er sagt, ist zuverlässig und er weiß, dass es wahr ist. Er bezeugt es, damit auch ihr zum Glauben findet, denn das alles geschah, damit die Voraussagen der Schrift erfüllt würden. Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Und an einer anderen Stelle: Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Das Begräbnis. Danach bat Josef von Arimathea Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam von Jesus abnehmen zu dürfen. Josef war auch ein Jünger von Jesus, allerdings nur heimlich, weil er Angst vor den Juden hatte. Als er von Pilatus die Genehmigung erhalten hatte, ging er zum Hinrichtungsplatz und nahm den Leichnam von Jesus ab. Auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam dazu. Er brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe mit, ungefähr 33 Kilogramm. Sie wickelten den Leib unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entsprach. Der Ort der Kreuzigung lag in der Nähe eines Gartens. Dort befand sich eine neu ausgehauene Grabhöhle, in der noch niemand gelegen hatte. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttags der Juden begraben werden konnte. Noch eine Anmerkung: Der Rüsttag ist der Tag, an dem man sich auf den Sabbat oder ein Fest vorbereitete. Der Sabbat begann am Freitag mit dem Sonnenuntergang und dauerte bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag. Soweit die heutige Bibellese. Ich möchte euch noch heute am Montag den Wochenspruch mitgeben für diese angebrochene Woche. Der steht in 2. Timotheus 1, Vers 10. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Tag, einen guten Start in die Woche. Und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.